entdecken Sie den Geschmack der Stille. Gestern Abend alles nur nicht langweilig, hat eine Autofirma für ihre Autos geworben. Heute entdecken Sie den Geschmack der Stille. Um was wird es wohl gehen? Habt ihr eine Idee? Wer so wirbt? Ja, aber was steht dahinter? Geschmack der Stille. Was könnte das sein? Wofür wird geworben? Für Mineralwasser. Es ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Aber eine Firma aus dem Süden Deutschlands wirbt mit diesem Spruch für ihr Mineralwasser. Nun ist das ja mit dem Mineralwasser manchmal so wie eine Glaubensfrage. Die einen wollen das total tote Wasser, keine Regung in der Flasche. So. Andere wollen eher stilles Wasser und andere sagen, wir wollen lieber sprudeln. So eine Diskussion aufmachen, da kann man sich herzlich gern stundenlang darüber diskutieren und sprechen. Aber es gibt sogar Marktforschungsinstitute, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und da ist herausgefunden worden, dass 57% der Deutschen lieber das stille Mineralwasser trinken, also nicht das ganz tote, sondern wo es noch ganz klein wenig sprudelt, und 45% Mineralwasser mit richtig Gas drauf. Dabei gibt es auch ein Gefälle zwischen der Stadt und der Landbevölkerung. Die Stadtbevölkerung bevorzugt mehrheitlich das stille Wasser. Die Landbevölkerung eher den Sprudel. Ob das so stimmt, das könnt ihr entscheiden, was ihr für Präferenzen oder für Geschmacksrichtungen eher bevorzugt. Wenn aber, wie bei dieser Firma, noch auf das Logo draufgesetzt werden kann, Ökotest, sehr gut, dann animiert es natürlich den Käufer, direkt zuzulangen. Also, viele bevorzugen das stille Wasser und das, was wir vielleicht beim Wasser, das wir trinken, bevorzugen, das, danach sehnen sich ja auch Leute ganz normal im Alltag, nach der Stille. Aber oftmals ist es ja so eine Sache mit der Stille. Du willst zur Ruhe kommen und genau in dem Moment wirft der Nachbar die Kreissäge an. Passiert ja, oder soll es ja geben, wahrscheinlich in irgendwie anderen Dörfern, nee, in Frauenhain oder so. Sehnsucht nach Stille, das ist so laut Nachrichtenmagazin Focus das, worauf sich viele freuen und wonach sich viele sehnen. Der erschöpfte Gegenwartsmensch war im Fokus zu lesen, sehnt sich danach, lechzt nach Ruhe. Aber, wie das eben so ist mit der Ruhe, Verkehrslärm, Klingelterror bei Handys, in Bussen, U-Bahnen und wo auch immer, und dann noch die musikalische Dauerberieselung im Einkaufszentrum. Es ist ja unvorstellbar. Also mir geht es ja manchmal so, dass ich, wenn ich in den Laden komme und dann die Musik so laut ist oder so, dass man sich kaum noch mit der Verkäuferin unterhalten kann, dann haue ich am liebsten ganz schnell wieder ab. Das ist nichts für mich. Und dann habe ich immer großes Erbarmen mit den Verkäuferinnen, die sich den ganzen Tag, 8 Stunden oder länger, das antun müssen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal wirkliche Stille erlebt habt. Wirkliche Stille. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Kein Vogelgezwitscher, kein irgendwas, totale Stille. Also ich habe das bis jetzt in meinem Leben ein einziges Mal erlebt. Wir waren mit einer kleinen Gruppe in Israel gewesen, tagüber oberhalb des Toten Meeres auf der Bergfestung Masada, 50 Grad in der Sonne oder noch heißer. Und dann durften wir am Abend in der Jugendherberge übernachten, die am Fuße dieser Bergfestung ist. Die Zimmer hatten sie mit Klimaanlage auf minus 10 Grad runtergekühlt und wir haben dann draußen am Abend noch auf der großen Dachterrasse gesessen und haben die ganzen Eindrücke, die man ja so am Tag über sammelt, miteinander beredet und so sich gegenseitig erzählt, was einem so eindrücklich war, bis Mitternacht über 30 Grad. Und dort habe ich das erste Mal Stille erlebt. Nämlich rundherum. Nur das leise Reden auf der Dachterrasse, aber sonst war Totenstille. Da zwitschert kein Vogel, da hörst du nicht irgendwo in der Ferne irgendwie Tatütata oder so. Gar nichts, totale Ruhe. Aber unser Alltag, kennt ihr, sieht ja ganz anders aus. Jeder zweite Deutsche fühlt sich durch Straßenlärm gestört, jeder dritte durch Züge, jeder vierte durch Fluglärm und mehr als 40% durch ihre Nachbarn. Kreissäge, Laubbläser, kommt ja jetzt gerade wieder in Mode. Das ist unangenehm, das macht krank und das hat Folgen. Wir können uns schlechter konzentrieren, wenn wir ständig irgend so einen Lärmpegel erleben. Die Leistungsfähigkeit, so sagen Mediziner, lässt nach. Und auch unsere Gedächtnisleistung lässt nach. Also wenn jemand mal sagt, hey, das habe ich dir da erzählt, du kannst dich nicht daran erinnern, das liegt am Lärm. Nicht an der Vergesslichkeit des Alters, sondern am Lärm. Und selbst den unbewussten Lärm, den Menschen vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, der zeigt trotzdem Auswirkungen in unserem Körper. Es gibt ja Leute, die an der Bahnlinie oder an einer vielbefahrenen Straße leben müssen und die sagen, nee, das hören wir gar nicht mehr. Der Körper nimmt es aber trotzdem auf. Er nimmt es so auf, dass eben auch wenn man schläft, auch wenn man den Eindruck hat, wir hören das ja gar nicht mehr, das geht an uns vorüber, die Stresshormone im Körper hochgehen, der Herzschlag schneller wird, der Blutdruck steigt. Der ganze Organismus ist also immer in Alarmzustand. Und Alarm kommt ja von Lärm. Ne? Und deshalb fühlen sich und wünschen sich viele mehr wirklich einen Ort der Stille oder einen Raum der Stille, wo es wirklich zur Ruhe kommt. Denn es gibt ja kaum noch einen Ort, einen öffentlichen Ort, wo es nicht auch einen Raum der Stille gibt. An Universitäten, in Landtagen, Krankenhäusern. Krankenhäuser? Auch? Genau. In Bahnhöfen, bei Messen, bei Großveranstaltungen, immer gibt es auch einen Raum der Stille. Selbst im Brandenburger Tor, mitten in der Hauptstadt, gibt es einen Raum der Stille, der jährlich wohl von mindestens 70.000 Menschen besucht wird. Heraus aus dem Trubel unter den Linden, hinein in den Raum der Stille, erstmal runterfahren. Früher waren ja die Orte der Stille Kirchen. Und ich nutze das manchmal, wenn wir unterwegs sind, dass man so als Touri sich alles Mögliche anschaut und unterwegs ist. Das ist wohltuend, wenn meistens katholische Kirchen, die evangelischen Kirchen sind immer verschlossen, braucht ihr gar nicht klinken, die sind immer zu, aber die katholischen Kirchen sind immer offen. Und das macht, ist das Gute, dass man sich dann reinsetzen kann und einfach mal zur Ruhe kommen kann. Für die meisten ist vielleicht die eigene Wohnung, der Raum der Stille, der Rückzugsort, wo mal wirklich Ruhe ist. Aber, so schreibt es mal ein Dichter, sollte er aber, wir Menschen, doch einmal mit sich selbst im stillen Kämmerlein bleiben und gerade kurz vor der Erkenntnis Gottes stehen, dann macht er das Radio oder den Fernseher an. Und dann holen wir uns das, was wir eigentlich hinter uns lassen wollen, wieder in unsere Wohnung hinein. Musikberieselung, Fernsehgequatsche, telefonieren mit der ganzen Welt, herumchatten im Internet, alles Mögliche, anschauen, was einen manchmal eher aufregt als beruhigt, Stille genießen, zur Ruhe kommen, Fehlanzeige. Der französische Mathematiker und Physiker, der hatte wohl recht, das Unglück des Menschen beginnt damit, dass er außerstande ist, mit sich selbst in einem Zimmer zu bleiben. Wer sich einmal der Stille wirklich aussetzt, wirklich allein der Stille aussetzt, der kann nämlich auch in große Nöte kommen, weil dann manches aufsteigt an Not, an Verzweiflung, was wir so in unserem Leben drin haben. Dann, wenn es wirklich mal Ruhe ist, wenn uns niemand ablenkt, dass plötzlich so das Selbstmitleid in uns aufsteigt, wir fühlen uns unverstanden, übergangen in vielen Situationen, da kommt manchmal in uns der ganze Hass und Ärger auf diese ganze Mitmenschenbrut heraus, über die man sich nur ärgern muss, und das liegt dann alles oben auf. Und wenn es am Ende dann noch scheinbar besser geht als mir selber, dann kommt es auch manchmal so, dass man in der Stille so Rachepläne schmiedet. Wie kann ich es dem anderen heimzahlen, was er mir angetan hat? Oder plötzlich steht in der Stille meine Schuld vor Gott vor Augen. Das, was mich vom lebendigen Gott trennt. Und dann kann es sein, dass die schönste Wohnung zur Dunkelkammer wird. Die meisten Menschen fürchten die Stille, darum muss immer irgendetwas passieren. Man sehnt sich danach nach Stille und gleichzeitig fürchtet man sie, weil vieles in der Stille auch in mir offenbar wird. Und deshalb gibt Jesus einen ganz einfachen Tipp zum alltäglichen Gebrauch sozusagen. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Matthäus 6, Vers 6, kann man gut sich merken. Dort sagt es Jesus, zunächst seinen Freunden, den Zuhörern, uns heute Abend, nutzt die Zeit der Stille zum Gebet, geh in dein Zimmer und schließ zu. Das hatte für die damalige Zeit, für die damalige Kultur eine ganz praktische Anleitung. Man muss sich nämlich mal vergegenwärtigen, wie die Menschen damals gelebt haben. Sie haben in den meisten Fällen in so Einraumhäusern gelebt. Da lebten Menschen und Tiere unter einem Dach. Das erste Stück, wenn man ins Haus trat, war sozusagen der Stall. Zumindest bei denen, die Tiere hatten, bei anderen vielleicht wie Josef und Jesus, die Schreinerwerkstatt bzw. die Bauhandwerkstatt hatten, vielleicht war da zunächst erstmal die Werkstatt und dann meistens so etwas erhöht wie auf einem Podest, da spielte sich das alltägliche Familienleben ab. Da aß man miteinander, da gab es eine Kochstelle, da tobte das ganz normale Familienleben. Und es gab nur einen einzigen Platz im Haus, den man abschließen konnte, der verschließbar war. So eine Art Wandschrank, nicht sehr groß, ein gewöhnlicher Ort, zwischen, wo man so die alltäglichen Dinge abgestellt hat, vielleicht Kochgeräte, Töpfe und Pfannen, wo die Vorräte hingen oder lagen und die Überreste der letzten Mahlzeit, wo vielleicht ab und zu auch mal eine Maus durchhuschte. Und Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in diesen abgeschlossenen kleinen Raum. Zwischen dem ganzen anderen Alltagskrempel und dort schließ zu und dann nimm dir Zeit zum Gebet. Wir müssen nicht alle Dinge, die uns bewegen, die uns deutlich werden, ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Wir müssen nicht immer alles an die große Glocke hängen. Es gibt Dinge, die die Öffentlichkeit nichts angehen. Die gehören in das stille, abgeschlossene Kämmerlein. Natürlich muss heutzutage so ein stilles Kämmerlein, und das war es wahrscheinlich auch zu Jesu Zeiten nicht, immer eben dieser abgeschlossene Vorratsraum sein. Es kann auch sein, dass so ein Raum der Stille, wo ich wirklich für mich bin, eine einsame Waldwiese sein, irgendwo, wo sie eine Bank hingesetzt haben, wo man sich hinpflanzen kann, wo man wirklich ungestört ist, eine verschwiegene Parkbank, eine Ecke in einer Umkleidekabine, ein Fahrradschuppen oder Heizungskeller, wo man einfach für sich ist. Ich weiß noch, wir waren drei junge Männer, als wir die Leitung unseres Jugendkreises übernommen haben. Und dann haben wir gesagt, wir wollen für die jungen Leute, die zum Jugendkreis kommen, beten. Wo geht man hin? Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden, aber irgendwie, wenn wir miteinander unterwegs waren und beten wollten, immer waren auch auf dem Dorf immer irgendwelche Leute unterwegs. Und es ist ja immer komisch, wenn du betest und dann kommt irgendjemand, musst du erstmal innehalten, dann musst du die etwas weggehen lassen und so. Und dann haben wir gesagt, wir gehen auf den Friedhof. Da ist Ruhe. Und da war wirklich Ruhe. Heute wurde sofort wahrscheinlich die Polizei geholt. Drei verdächtige Gestalten gehen über den Friedhof. Es hat damals überhaupt niemanden interessiert und wir hatten große Freiheit, große Ruhe und sind die Friedhofswege abgegangen und haben gebetet. Das war unser Raum der Stille, um in Ruhe zu beten. Ein stilles Örtchen, wo Platz ist, wo Ungestörtheit ist, das stille Kämmerlein. Da geht es nicht um stille Gespräche mit mir selber oder auch nicht um das Hineinhören in mich selber. Ich hatte es ja schon angedeutet, da kann man sehr betrübliche Dinge entdecken. Sondern das Gebet im stillen Kämmerlein, das ist ein Hinaufhören. Ein Zuhören, was Gott mir zu sagen hat. Mit ihm zu reden. Und eben nicht nur zu reden, sondern auch zu hören. Also Stille vor Gott, Audienz bei der höchsten Autorität. Audienz beim Herrn der Welt, in der Zwiesprache mit dem Herrn der Welt. Es geht in der Stille als erstes um das Wesentliche zu entdecken. Paulus schreibt mal an die Gemeinde in Ephesus, das ist heutige Türkei, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Das ist das Hauptanliegen, das der Paulus gegenüber den Christen in Ephesus hat. Jemand immer besser kennenlernen. Denkt mal, wie ihr eure Frau oder euren Mann kennengelernt habt. Bei manchen ist das vielleicht schon ein bisschen her oder so, aber überlegt mal. Das war ja meistens auch nicht im Trubel. Wer sich besser kennenlernen will, braucht die Stille, die Zweisamkeit. Jemanden besser kennenlernen braucht manchmal auch den Ausschluss der Öffentlichkeit. Paulus betet nicht für die Veränderung der äußeren Lage der Christen und die war häufig ganz anders, als wir sie heute erleben. Denn Verfolgung gab es immer mal abwechselnd, manchmal reichsweit, manchmal auch bloß so in bestimmten Gebieten. Es gab tödliche Krankheiten, gegen die kein Kraut gewachsen war. Die Unterdrückung der Mächtigen, die ihre Macht ausspielten. Oftmals auch die Trennung von den Liebsten. Wo Männer zum Beispiel weit weg mussten, um irgendwie einer Arbeit nachzugehen, um ihre Familien überhaupt irgendwie zu ernähren. Die Christen damals lebten gefährlich, weil sie noch lange nicht anerkannt waren, sondern eher immer so etwas beobachtet wurden. Was sind das für Typen? Was erzählen die? Und so weiter. Und deshalb ist es erstaunlich, dass bei dem Paulus, wenn er für die Menschen oder für die Gemeinden gebetet hat, es nichts findet, was eigentlich so den alltäglichen Lebensvollzug betrifft. Er betet nicht für einen besseren Kaiser, er betet nicht dafür, dass die Christen geschützt werden vor politischer Willkür oder Willkür von Staatsbeamten. Er betet nicht für das Brot, für das tägliche Brot, damit die alle versorgt sind in ihren Gemeinden oder im Einzelnen in ihren Familien. Paulus betet für ganz andere Dinge. Bei uns würde vielleicht das tägliche Brot, das was uns wichtig ist, unsere Familie, unsere Freunde, das ganz oben stehen. Und der Paulus fängt an, ich bete dafür, dass ihr Gott besser kennenlernt. Die Kraft des Gebets liegt also zunächst nicht in unseren Bemühungen, nicht in einer bestimmten Technik, sondern dass wir Gott besser kennenlernen, also diese Zwiesprache mit ihm haben. Und dann betet der Paulus und bittet: Der lebendige Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Die Augen des Herzens, dass unser ganzes Sein für Gottes Wahrheit geöffnet wird, für das, was Gott uns gibt, dass seine Wahrheit, das, was er uns schenken will in den Alltag hinein, dass unser Leben dadurch drungen wird. Und deshalb ist wohl eine der wichtigsten Bitten beim Beten: Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz. Aus einem Grund, dass ich dich besser kennenlerne. Wenn ich dein Wort lese in der Bibel, dass mir dein Wort aufgeht, was es für mich zu bedeuten hat, was du mir persönlich sagen willst. Wenn ich dein Wort bewege in meinem Herzen, wenn ich überlege, was bedeutet das für den Alltagsvollzug, für meine Arbeit, für meine Familie, für den Umgang mit Geld und den vielen Dingen, die ich tagtäglich entscheiden muss, besser kennenlernen, klar werden, das ist der Wille Gottes für mich. Wenn wir auf Jesus sehen, wenn wir ihm hören, wenn wir mit ihm reden, im Gespräch sind, dann passiert das. Dann entdecken wir vielleicht das, was der Hebräerbrief am Ende des Neuen Testaments sagt: Viele Male hat Gott auf verschiedene Weise in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild Gottes, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum, und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, in dem Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Der Hebräerbrief schachtelt das alles zusammen, aber dass einem das aufgeht. Wir haben in die zentrale Geschichte haben wir Zugang durch das Gebet. Wer im Gebet sich auf und in seinem Wort auf Gott konzentriert, der sieht, was er für uns tut. Dass der Vater den Sohn sendet zu unserer Rettung, dass wir nicht nur gerettet werden, sondern ein neues Leben erhalten und uns Kinder Gottes nennen dürfen. Das passiert, wenn wir einen vertrauten Umgang mit Gott pflegen. Immer wieder auf sein Wort hören, uns Zeit nehmen, das auszusprechen, was uns bewegt. Und auch stille sein können, damit er durch seinen Geist zu uns redet. Dazu brauchst du Stille. Es passiert so etwas nicht im Lärm des Alltags. Nicht mal zwischendurch. Sondern immer, wenn wir wirklich uns Zeit einräumen zur Stille. Und die brauchen wir. Bei den vielen Dingen, die täglich auf uns einstürmen, die entschieden werden müssen und wo wir manchmal auch überfordert sind: Was ist denn jetzt nur gerade richtig und wichtig? Stille, um offen mit Gott zu reden. Zurückgezogen vom Lärm der Zeit, wo wir Gott nichts mehr vormachen müssen. Wo wir das, was uns auch vielleicht peinlich ist, vor Gott aussprechen können. Wo wir nicht beschönigen müssen, indem wir sagen: Die anderen, die sind eigentlich viel schlimmer, aber dies und jenes ist in meinem Herzen und in meinem Reden, in meinem Tun. Gott freut sich, wenn wir unser Herz vor ihm ausschütten. So wie uns das an vielen Stellen in der Bibel sozusagen anhand von Persönlichkeiten gezeigt wird, wie die mit Gott geredet haben. Da war im Alten Testament, wird uns der Daniel vor Augen geführt, ein junger Staatssekretär am babylonischen Königshof. Der hatte sich den Job nicht gesucht. Der war nämlich von zu Hause entführt worden. Im Krieg zwischen Israel und der Großmacht Babylon. Dann hatte man die jungen Männer, die Intelligenten, mitgenommen, sie ausgebildet, aber der Daniel, obwohl im fremden Land, unter ganz anderen Voraussetzungen, weg von der Familie, ein junger Mann, er betet. Er hat ein Fenster in seiner Wohnung, das er bewohnt, das Richtung Jerusalem zeigt. Und dort fiel er täglich dreimal auf die Knie, betete, lobte, dankte Gott. Lob und Dank, das war der Inhalt seines Gebetes. Da fragt man sich, was ist mit diesem jungen Mann passiert? Wie hat Gott diesen jungen Mann schon geprägt? Dass er nicht rumlamentiert, was ihm alles widerfahren ist. Wie schlimm das alles ist. Fern von der Heimat, fern von der Familie. Sondern Lob und Dank. Lob und Dank genügte dem Daniel, in der Fremde durchzuhalten und in der Löwengrube nicht zu verzweifeln. Oder es gab in Israel den König Hiskia. In einer misslichen Situation. Israel war ja immer mal in der Geschichte von den Großmächten bedroht. Mal von den Ägyptern, mal von den Assyrern und von den Babyloniern aus dem Norden. Die Ägypter kamen immer von Süden. Und dann bekommt er mit, die Feinde rücken immer näher an sein Reich heran. Es kursieren Briefe, die das Volk sozusagen verunsichern und entmutigen sollen. Und sozusagen das Volk zur Aufgabe bewegen sollen. Und dieser ganzen Unsicherheit, was mache ich denn? Unser Land ist viel zu klein, die Armee ist viel zu klein, die Übermacht ist viel zu groß. Geht er, der König, in die Stille des Tempels in Jerusalem. Und dort betet er, so wie wir es vielleicht manchmal tun, Herr, was soll ich tun? Herr, was soll ich tun? Und dann bekommt er von dem lebendigen Gott die Antwort, ich werde verteidigen, ich werde retten. Die Frage, die ihn bewegt hat, die hat er nicht mit anderen besprochen, nicht den guten Rat von seinen Beratern eingeholt, sondern das, was ihn wirklich bewegt hat, das hat er mit Gott besprochen. Oder der Elia, einer der großen Propheten des Alten Testaments. Von ihm ist nicht so sehr viel berichtet. Und er hat selber uns nichts Schriftliches hinterlassen. Elia war in einer ganz schrecklichen Zeit als Prophet von Gott berufen. Mord und Totschlag, ungehorsam gegen Gottes Gebote, das war sozusagen, was das Volk Israel prägte. Götzendienst wurde hochgehalten. Der König, der amtierte, hatte sich eine Götzenpriestertochter aus dem Ausland geholt und sie geheiratet. Und das königliche Biest hat das ganze Volk zum Götzendienst verleitet. Und der König, dämlich wie wir Männer manchmal sind, macht alles, was seine Königin sagt. Und wer sich widersetzt, und der Elia stand ganz oben auf der Fahndungsliste, wer sich widersetzt, wird aus dem Weg geräumt. Und dann tritt plötzlich der Elia wie aus dem Verborgenen auf und stellt sich vor den König, der durchs Land reitet. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Wer in der Stille vor Gott kniet, kann vor Menschen und vor Mächtigen gerade stehen. Dann wird Menschenfurcht genommen, wie bei dem Elia. Und dann gab es den großen König David. Das ist ja die Königsgestalt in Israel, die bis heute das Judentum prägt. Das ist der Mann, den Gott lieb hatte. Der Mann nach dem Herzen Gottes. Er hatte seine Macht missbraucht. Er war vor Ehebruch, die schöne Nachbarin, und vor Mord nicht zurückgeschreckt. Und dann wird ein Prophet von Gott geschickt zum König, Dazu muss man ja sagen, die Propheten hatten jederzeit Zugang zum König. Die mussten sich nicht hinten irgendwo anstellen, sondern die hatten jederzeit Zugang. Und der Prophet Nathan spricht den David auf seine Sünde an, auf seinen Ehebruch, auf den Mord, den er befohlen hatte. Und das, was den David da bewegt, das kann man in Psalm 51 nachlesen. Dieser Bußpsalm, die Bitte, Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht schönreden, nicht sagen, ich habe doch die Macht. Was willst du denn? Ich bin hier der König und was ich sage, wird gemacht. Sondern Herr, sei mir Sünder gnädig. In der Stille entdeckt er die Schuld in seinem Leben und bittet um Vergebung. Eine Möglichkeit in der Stille, das, was mir an Schuld bewusst ist, vor Gott auszusprechen, um Vergebung zu bitten. Und dann Jesus. Von ihm wird ja immer mal berichtet, wenn wir die Evangelien lesen, dass er manchmal frühmorgens nicht aufzufinden war, weg war. Wenn der Petrus aufstand und die anderen sich noch die Augen rieben, war Jesus schon weg. Und dann mussten sie ihn suchen. Und an manchen paar Stellen wird berichtet, dass er sich an einen einsamen Ort zurückgezogen hatte, um mit seinem himmlischen Vater zu reden. Manchmal war es Gebetskampf. Manchmal war es möglicherweise nur so die Absprache. Was ist jetzt dran? Was trägst du mir für diesen Tag auf? Er durchwacht eine ganze Nacht in der Einsamkeit, bevor er seine 12 Jünger beruft. Eine ganze Nacht bespricht er wahrscheinlich Name für Name für Name mit dem lebendigen Gott, mit seinem Vater. Wer sollen die 12 sein, die mir unmittelbar nachfolgen, die sozusagen das Gefolge von mir sind? Die Stille war die Kraftquelle, aus der Jesus gelebt hat, um das auch den ganzen Tag zu bewältigen. Und das war ja nicht immer nur ein Spaziergang. Die Auseinandersetzungen mit denen, die politische oder religiöse Macht in Israel hatten. Die Menschen, die zu ihm drängten, manche, weil sie ihn hören wollten, manche, weil sie die Oma oder den Opa brachten, die krank waren, damit er sie anrührt, heilt, weil bekannt war, auf ein Wort von Jesus hin werden die Menschen gesund. Und dann drängten alle zu ihm. Der ehemalige Präsident des Bayerischen Landeskirchenamtes, der hat mal so beschrieben, betet durch das Gebet, weicht der Staub von der Seele und die Last vom Gewissen. Die Angst aus dem Herzen, der Mensch wird frei, die Fesseln fallen. Gebet ist der Zusammenschluss mit dem Erlöser, mit der Kraftquelle, die in uns wirksam werden soll. Man kann sich ja über technische Geräte freuen und sagen, was die alles können und so weiter. In den meisten Fällen braucht es dann doch irgendwann mal eine Steckdose, wo man den Stecker reinsteckt, damit die Kraft auf dieses Gerät übertragen wird, die elektrische Kraft. Wir brauchen die Stille für unseren Alltag, um ihn zu bewältigen, um nicht einfach so ins Blaue hineinzuleben. Was aber, und das kennt doch jeder von uns, was aber, wenn unsere Gebete nicht gehört, erst recht nicht erhört werden? Das wäre ja mal ein ganz abendfüllendes Thema, aber wie gehe ich damit um? Jesus hat doch versprochen, Gebete zu hören und zu erhören. Worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Das darf man nicht überlesen. Das ist nicht einfach so, wünscht euch was. Das ist nicht hier wie die kleine Fee, die sagt, wünscht ihr das, 3 Wünsche frei, wünscht ihr was und ich mach's. Sondern wenn ihr in meinem Namen bittet, das heißt doch in meinem Auftrag, nach meinem Willen entsprechend. Unser Beten und Bitten soll also immer unter großen Überschrift laufen, was im Vaterunser manchmal schnell überbetet wird. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Dass wir alles aussprechen dürfen, natürlich. Uns doch aber wieder auf das besinnen, was wir sind, nämlich Menschen. Und der lebendige Gott einen größeren Überblick hat. Spannend, wenn Gebete erhört werden. Ich weiß nicht, ob manch einer von euch die drei Bücher oder vielleicht eins nur davon von Dr. Klaus-Dieter John gelesen hat. Eins davon hieß, ich habe Gott gesehen. Klaus-Dieter John und seine Frau Martina, die hatten sich als junge Ärzte, als Chirurg, seine Frau Kinderärztin, hatten sich vorgenommen, in den Anden in Peru ein Krankenhaus zu errichten für die Ärmsten der Armen, für die armen Indios, die dort irgendwo in den Bergdörfern leben. Und alle haben in Deutschland gesagt, ihr seid ja völlig durch den Wind. Ihr habt kein Geld. Wie soll denn das gehen? Und dann hat dieses Ehepaar gebetet, auf Gott vertraut und dann ging es los. Und es haben sich immer wieder und bis heute immer wieder Leute dazu sortiert, manche paar Jahre, die dort mitarbeiten, auf Spendenbasis von zu Hause finanziert werden, um dort den Ärmsten der Armen zu dienen. 100 bis 2019, das ist ja nicht schon wieder 6 Jahre her, haben rund 100.000 Privatpersonen, 230 Firmen für dieses Krankenhaus ca. 33 Millionen US-Dollar gespendet. Jetzt ist es eines der größten Krankenhäuser, die es dort in den Anden gibt, die, wie gesagt, eben Menschen behandeln, die sich sonst das nicht leisten können. Inzwischen gibt es nicht nur das Krankenhaus, was immer wieder erweitert werden musste, sondern auch eine Schule, eine Radio- und TV-Station, wo die gute Nachricht von Jesus sozusagen in die Anden gesendet wird. Als ich das Buch gelesen habe, war das so, dass dieser Doktor mit seiner Frau und den Doktores und Krankenschwestern, die dort Dienst tun, wirklich die Hilfe und die Nähe Gottes täglich erleben. Weil Südamerika ist ja bekannt nicht so der politisch ganz sichere Ort. Und auch dieses Krankenhaus war immer mal angefeindet. Durch Schneider, durch Engpässe, weil eben das Geld Spenden waren. Und Spenden, sie kommen oder sie kommen auch manchmal nicht. Aber sie haben erlebt, wie Gott Wunder tut. Durchträgt, hilft. Und es gab vor einigen Zeit, vielleicht vor einem halben Jahr oder so, sogar mal einen Filmbericht, den gibt es bestimmt in den Mediatheken, wo über ein junges Ärzte-Ehepaar berichtet wurde, die für ein paar Jahre dorthin gegangen sind. Ihre Kinder mitgenommen haben, um dort Dienst zu tun. Und vielleicht könnte der eine oder andere von euch das erzählen, von Gebetserhörungen. Wir haben dafür gebetet und es ist wirklich passiert. Es ist eingetroffen. Und vielleicht könnte der gleiche Teil sagen, wir haben gebetet und gebetet und es ist nichts passiert. Von einem Patenonkel einer unserer Söhne ist die Frau innerhalb von einem Vierteljahr Krebsdiagnose, ein Vierteljahr später war sie tot. Und in diesem Vierteljahr, wo die Krankheitsdiagnose da war, hat die ganze Gemeinde für diese Frau gebetet. Haben sich früh morgens, bevor die alle zur Arbeit sind, früh in der Kirche getroffen, haben für diese Frau gebetet. Und dann ist sie doch gestorben. Und was hat die Verwandtschaft gesagt? Na, wo ist denn nur euer Gott? Was nützt denn nur alles euer Beten? Na, das gibt's. Dass Gebete nicht so erhört werden, wie wir das uns vielleicht wünschen. Ich weiß, wir haben für einen sehr kranken Mann gebetet und er lebt noch. Ist wieder gesund geworden, bei einer ganz schweren Diagnose. Beides habe ich erlebt, eine plausible menschliche Erklärung, warum Bitten erhört oder eben nicht erhört werden, habe ich bis heute noch nicht gefunden, aber ich merke es, auch in der Bibel gibt es das, dass Gebete erhört werden und Gebete nicht erhört werden. Und die Menschen sind darüber nicht verzweifelt, haben nicht aufgehört zu beten. Der Paulus macht das mal an seiner Person deutlich. Er hatte ein Leiden, worüber die Theologen bis heute nachsinnen, was wird denn das gewesen sein? Er hält es im Dunkeln. Der Martin Luther hat es als Pfahl im Fleisch sozusagen übersetzt, eine Krankheit oder eine Depression oder was auch immer ihn da bewegt hat. Und der Paulus schreibt, ich habe dreimal zum Herrn gebetet, damit ich davon frei werde. Und was kriegt er als Antwort? Nicht Heilung. Der Mann, der es doch hätte gebraucht, wenn er ständig unterwegs ist. Er hört vom lebendigen Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen oder kommt durch Schwachheit zur Geltung. Oder lest mal Apostelgeschichte 12. Da wird uns von zwei Jüngern berichtet, die eingekerkert werden. Der König, der damalige, hatte nämlich mitbekommen, wenn ich Christen einsperre oder umbringe, dann kommt das beim Volk richtig gut an. Dann kann ich mir sozusagen Freunde im Volk machen. Und dann heißt es Apostelgeschichte 12, Vers 4, und Jakobus, der Jünger Jakobus, wird mit dem Schwert hingerichtet. Ein Vers, nicht mehr. Und Petrus stand schon auf der Abschussliste sozusagen, auch auf der Hinrichtungsliste. Der sollte nämlich der Nächste sein. Aber es kam ein Fest dazwischen. Da konnte man schlecht Todesurteil vollstrecken. Das ging dann schlecht. Aber der sollte gleich nach dem Fest hingerichtet werden. Wurde als Einzelperson von 16 Soldaten bewacht. Also dass der ja nicht abhaut. Eine himmlische GSG 9 kam bei Nacht, alles schlief und bringt den Paulus aus dem Gefängnis raus. Der eine stirbt, der andere wird gerettet. Und als er gerettet wird, geht er dorthin, wo sich christliche Gemeinde sammelt und für ihn, um die Freilassung für den Petrus gebetet wird. Und die haben ja vorneweg wahrscheinlich auch für den Jakobus gebetet. Als er an der Tür klopft, ist spannend, ne? Was gibt es nur? Geht eine Frau raus und hört die Stimme von Petrus, aber anstatt ihn reinzulassen, rennt sie wieder ins Haus. Der steht draußen, klopft weiter, muss ja aufpassen, dass ihn neben noch jemand wegfängt. Und drinnen sagen sie alle, die um Befreiung beten. Als die Frau herein, die Dienerin hereinkommt, und sagt der Petrus, steht draußen vor der Tür, du spinnst. Es zeigt vieles, wie wir auch manchmal mit Gebet umgehen. Wir beten und erwarten noch nicht mal die Gebetserhörung. Bis sie dann alle heiß diskutierend zum Torhaus gehen, die Tür aufmachen und der Petrus wirklich dasteht. Der eine wird gerettet, der andere stirbt. Für mich ist das kein Grund, nicht zu beten, sondern weiter zu beten. Ich vertraue darauf, dass der lebendige Gott einen größeren Überblick hat und weiß, warum dies oder jenes passiert. Denn meine Gedanken, heißt es mal im Alten Testament, sagt der lebendige Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Gott der Herr. Beten heißt auch, dem, mit dem ich rede, dem ich Dinge sage, um Dinge bitte, nicht vorzuschreiben, wie er zu handeln hat, sondern ihn machen lassen. Und dann muss ich daran denken, dass ein unerhörtes Gebet zu unserer Rettung geführt hat. Ein unerhörtes Gebet. In einer der dunkelsten Nächte der Weltgeschichte, im Garten Gethsemane, kurz vor dem Passafest, hatte sich Jesus nach dem Essen zurückgezogen. Es war zwar April und noch eine kühle Nacht, aber und dann bittet er, betet mit mir. Er lässt ein paar zurück, drei dürfen weiter mit ihm noch in den Garten hinein und dann ein Steinwurf entfernt, kniet Jesus nieder und betet. Die ganze Last dessen, was vorsteht, liegt sozusagen schon auf seiner Schulter und dann betet er, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch, nämlich das Kreuz, an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Der Kelch geht nicht an Jesus vorüber. Der Justizmord wird nicht verhindert. Jesus kann seinen Weg nicht fortsetzen. Der Vater beschützt ihn nicht vor den Schmerzen, vor dem Spott, der absoluten Erniedrigung und dem qualvollen Tod am Kreuz. Stellt euch mal vor, wenn der lebendige Gott diese Bitte von Jesus erhört hätte und dieser Kelch an ihm vorübergegangen wäre, wenn er den Gang nach Golgatha nicht angetreten hätte, wenn er sein Blut nicht für unsere Sünden vergossen hätte, was würde dann mit unserer Schuld? Dann bliebe sie auf uns, dann müssten wir für unsere Schuld, für unser Leben gerade stehen vor dem lebendigen Gott. Was würde aus uns, wenn wir sterben? Dann wäre die Grube 2 Meter tief das der letzte Ort für uns. Es gäbe keine Hoffnung darüber hinaus. Dann gäbe es keine Hoffnung auf ewiges und neues Leben. Auf eine neue Welt, die Gott uns versprochen hat. Ein nicht erhörtes Gebet oder durch ein nicht erhörtes Gebet schafft Gott Rettung durch seinen Sohn Jesus Christus. Und deshalb brauchen wir die Stille, um leben zu können. Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, Pfarrer auch in Nordrhein-Westfalen, der hat einmal gesagt, in seinem kleinen Büchlein, in stille Gespräche, wo er über das Gebet und über die vielen stillen Dinge, die ein Christenleben ausmacht, mal so ein kleines Büchlein geschrieben hat, da schreibt er, da wo einer ganz in die Stille hineingeht, um zu hören, was Gott ihm sagt, da geschieht Wichtiges, das Größte, was nur je passieren kann. Wir sind ja der Meinung, dass es viele Wichtigkeiten gibt und vieles, was so unabdingbar ist. Das Gebet ist das Wichtigste. Wenn wir persönlich mit Gott reden, wenn wir aber meinen, die Zeit ist verschwendete Zeit, wir müssen das alles irgendwie selber regeln, dann wird das Wesentliche an uns vorübergehen. Vielleicht gibt es so viel mutlose, deprimierte Christen, manchmal so einen krampfhaften Aktivismus, irgendwas machen zu müssen, und so viel Zeit für das Geschwätz, das uns täglich umgibt, weil wir einfach uns zu wenig Zeit nehmen fürs Gebet, zum Reden mit dem lebendigen Gott. Wir brauchen diese Zeit der Stille. Wir sollten sie nutzen, uns auch manchmal erkämpfen. Denn dort, wo ein Mensch anfängt zu beten, den Anschluss in die himmlische Welt sucht, zu Jesus sucht, da gibt es Aufruhr in der Hölle, da wird der Teufel verrückt und wird alles tun, um uns davor abzuhalten. Der Martin Luther hat mal ein kleines Büchlein für Meister Peter, dem Barbier, geschrieben. Der war in Wittenberg Wundarzt und Friseur, würde man heute sagen. Und zudem ist der Martin Luther wahrscheinlich immer mal gegangen, wenn die Haare zu lang waren. Und die haben sich über alles Mögliche, der Meister Peter war scheinbar sehr interessiert, was der Theologieprofessor ihm so zu erzählen hat. Und der hat ihn mal darum gebeten, wie man beten soll. Und da gibt es eben diese kleine Schrift und darin schreibt der Martin Luther, man hüte sich dabei fleißig vor falschen und trügerischen Gedanken, die wie die folgenden lauten, warte noch ein wenig, in einer Stunde will ich beten, ich muss vorher noch dies oder das erledigen. Denn mit solchen Gedanken kommt man von Gott, vom Gebet weg in die Geschäfte hinein Und diese halten uns umfangen einen den ganzen Tag. Und aus dem Gebet wird nichts. Und manchmal ist es ja wirklich so. Man hat sich Zeit und Ruhe geschaffen, dann klingelt pausenlos das Telefon, weil irgendwelche Deppen was wollen. Dann gehen die merkwürdigsten Gedanken durch den Kopf. Dann plötzlich erinnerst du dich dran, ach so, der Keller müsste auch mal aufgeräumt werden. Und meine Frau hat gesagt, sie kommt nicht mehr in die Garage mit dem Auto, also muss auch dort wohl mal was gemacht werden. Manchmal ist es vielleicht gut, wenn wir beten, dass wir das mit Zettel und Stift tun. Dass wir das, woran wir plötzlich denken, weil das ganz wichtig scheint, dass man das einfach aufschreibt. Da muss man nicht mehr dran denken. Aufschreiben, Keller aufräumen. Puh, weg. Und dann kann man in Ruhe weiterbeten. Sich nicht ablenken lassen, das ist auch eine Herausforderung, wenn wir mit dem Herrn der Welt reden. Und es ist ja großartig, wenn wir diese Zeit nutzen dürfen, dass Zweifel und Sorgen, Furcht und Versagen unser Leben nicht mehr prägen muss. Wir uns davon nicht mehr bestimmen lassen müssen, sondern es an eine höhere, an eine weitsichtigere und viel mächtigere Instanz abgeben können. Das Wesentliche entdecken, dass Freude, Zuversicht unser Leben prägen kann. Das, was mich bewegt und was mich ängstigt, das habe ich einem Herrn gesagt, der weiß, was zu tun ist und mir es zeigen wird. Und das verändert natürlich unsere Einstellungen, unser Verhalten, unser ganzes Wesen. Das ist der Geschmack der Stille. Und diese Veränderung aus der Stille heraus, das wünsche ich jedem von euch. Und mir natürlich auch. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns diese großartige Zusage machst, dass du unser Gebet hörst. Dass wir nicht nur gegen die Decke reden, sondern dass du unser Gebet hörst, dass du das hörst, was uns bewegt, was wir dir sagen, was wir an Schuld dir bekennen, was wir an Freude mit dir teilen, was wir an Sorgen dir sagen. Herr, danke, dass du es hörst. Danke, Herr, dass du den größeren Überblick hast und dass du nach deinem guten Willen für uns entscheidest, was dran ist, was getan oder gelassen werden muss. Danke, Herr, dass du uns auch dort, wo wir still werden vor dir, uns durch dein Wort und durch deinen Geist sagen kannst und sagen willst, was dran ist. Herr, hilf uns, dass wir aus dem Lärm des Alltags immer wieder uns auch Zeiten suchen, wo wir still sind vor dir, wo wir mit dir reden, auf dich hören, auf dein Wort, auf deinen Geist. Herr, danke, dass du uns diese großartige Möglichkeit gibst, mit dir, dem Herrn der Welt, zu reden. Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Tag geschenkt hast. Danken dir für unser Zusammensein hier und wollen dich bitten, dass du mit uns in den Abend gehst, deine schützenden Hände über jeden von uns hältst und jeden wieder gut nach Hause bringst, uns in der Nacht bewahrst und uns ein frohes Erwachen gibst. Herr, danke, dass du da bist, auch morgen an dem neuen Tag. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns führst und leitest, uns deutlich machst, was auch morgen dran ist oder was wir lieber lassen sein sollen. Wir wollen dir die Ehre geben und beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne dich Gott, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, und Gott, der Sohn Jesus Christus und Gott, der Heilige Geist. Sein Friede sei mit dir. Amen.